Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
Und da sind wir mit Folge 23. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Menschenglück. Und wer jetzt zum ersten Mal einschaltet, kann ja sein, was ich nicht verstehen kann, aber was natürlich manchmal passieren kann. Wir sprechen über verschiedene Wege zum Glück mit ganz vielen verschiedenen Gästen, wie man glücklich werden kann, was überhaupt für die Menschen Glück ist. Das definiert ja jeder auch ein bisschen anders für sich. Und haben heute auch wieder einen spannenden Gast. So viel kann ich schon mal verraten. Und Anke, du kannst ja vielleicht mal vorstellen, wen wir da heute haben.
Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir die liebe Berit Hullmann hier. Und es ist so, dass ich Berit vor 8 Jahren, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, begleitet habe bei einem Prozess. Das wird sie euch gleich erzählen. Und ich freue mich sehr, sie wiederzusehen hier. Und freue mich auf jeden Fall darüber, dass das Thema der Umgang in der Familie mit einem chronisch kranken Kind heute Raum bekommt. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, ich danke euch sehr herzlich für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, dann sag doch mal, Berit, was hat dich damals eigentlich zum Coaching bei mir geführt? Weißt du das noch? Und hast du noch in Erinnerung, ob es irgendwie einen Satz oder einen Impuls gab, der wirklich was in dir ausgelöst hat für so einen Schritt in die Veränderung?
Also ich kann mich da tatsächlich noch sehr gut dran erinnern, weil ich da gerade in so einer Berufsfindungsphase war oder den Job wechseln wollte. Ich war da eigentlich noch in Elternzeit von meiner zweiten Tochter, die ja eine schwere Krankheit hatte und wo es ja gleich sicherlich auch noch drum gehen wird. Aber da hatte ich ein Vorstellungsgespräch und da ging es auch viel um Krankheitsthemen und eigentlich wäre ich vom Profil perfekt für die Stelle geeignet gewesen. Aber als ich diese Räume da betreten habe, hatte ich so direkt so ein beklemmendes Gefühl, konnte mich da auch irgendwie nicht richtig gut verkaufen und nicht gut positionieren und bin dann da rausgegangen und habe gedacht, nee, irgendwie, irgendwas muss anders werden. Ich habe mich erstmal mit einer Freundin getroffen, die um die Ecke wohnte und da haben wir mittags zusammen ein Gläschen oder vielleicht auch ein Fläschchen Wein getrunken und erstmal überlegt, wie es weitergehen kann. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt jemanden, der Ahnung hat und habe nach einem Coach gegoogelt und dich gefunden und gedacht, jetzt nehme ich direkt mal Kontakt auf, weil es auch so ein bisschen eilig war, weil ich nämlich noch andere Vorstellungsgespräche in der Pipeline hatte. Und so bin ich dann zu dir gekommen, um einfach mich mal so ein bisschen zu sortieren und mal zu gucken, wo die Reise überhaupt hingehen kann.
Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, du sagtest ja, ne, das war für dich einfach ein Punkt zu sagen, du machst den Job nicht, weil du nicht rund um die Uhr mit diesem Thema zu tun haben wolltest. Sag doch nochmal ganz kurz vielleicht, was ist denn vielleicht die Krankheit gewesen und wie sehr nimmt die Raum ein in eurem Leben oder in deinem Leben auch?
Genau, also die unsere jüngere Tochter, die ist jetzt 10, die hat eine ganz seltene, so eine syndromale Grunderkrankung, die heißt Alagille-Syndrom, die ist wirklich super selten und kennen auch wirklich nur sehr wenige Leute und dadurch hatte sie halt starke Leberprobleme schon ab der Geburt. War eigentlich das erste Lebensjahr fast nur im Krankenhaus und wurde mit einem Jahr wurde sie dann lebertransplantiert. Und in der Zeit hat die Krankheit natürlich super viel Raum eingenommen und auch in den ersten Jahren war sie noch oft im Krankenhaus. Mittlerweile würde ich sagen, dass sie ein ganz normales Leben hat. Also sie ist jetzt in der 4. Klasse in der Grundschule, ist eine gute Schülerin und war auch lange nicht mehr im Krankenhaus. Also mittlerweile hat es sich normalisiert, aber die ersten Jahre waren halt schon sehr anstrengend und sehr fordernd mit ihr. Und dann ist es so, dass ich dann meine kranke Tochter hatte und mich auch noch ehrenamtlich engagiert habe oder auch immer noch engagiere in einem Verein Leberkrankes Kind, der sich ja auch um diese ganzen Themen und Familien kümmert. Und dann sollte es im Beruf auch nochmal um das Thema Organspende und um Organspendekampagnen gehen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich brauche auch noch ein anderes Thema in meinem Leben und kann halt nicht nur das um mich herum haben.
Und dieser Impuls, der so in deinem Körper ja auch so spürbar war, weil du ja diese Enge gespürt hast in dir, also so eine Kontraktion der Faszien, ja, ne? Die so reagiert haben auf das Umfeld, hat dich das damals schon so dahin geführt, dass du wusstest, was du jetzt zu tun hast? Oder dann bist du ja zu dem Coaching zu mir gekommen, wenn ich das recht erinnere, ne?
Ja.
Und was war dann der nächste Schritt in dir? Also dann hast du ja gesucht, also nach einem neuen Job, also was war da... Also du hast gemerkt, okay, ich spüre was, das müsste eigentlich passen, aber etwas in mir sagt mir gerade, das passt nicht.
Ja, genau.
Und das war ja eine neue Erfahrung.
Ja,
ne?
Ja, das war ganz, ganz seltsam, weil ich hatte ja dann auch noch ein anderes Vorstellungsgespräch bei einem großen bekannten Unternehmen und hatte aber irgendwie immer das Gefühl, ich muss doch diesen Gesundheitsorganspendejob machen, weil das ja eigentlich mein Thema ist. Ja. Und war da irgendwie so ein bisschen lost einfach, ne? Oder wusste nicht so richtig, was will ich überhaupt, und hatte aber auch immer, ne, das war eine Sache, die ich bei dir oder die du mir so mitgegeben hast, nicht zu gucken, wie kann ich den Leuten da gefallen, bei denen ich jetzt mich bewerbe, sondern erstmal zu gucken, passt der Job überhaupt zu mir? Und wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir und ich möchte da gar nicht arbeiten, dass ich dann auch sagen darf, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Ja, dann hatte ich ja den Termin bei dem anderen Unternehmen. Da hast du gesagt, ja, frag dich doch mal, warum du da überhaupt hin willst und ob du dir das überhaupt vorstellen kannst und was weißt du denn überhaupt über die. Und dann habe ich mir das Unternehmen näher angeguckt und bin auch mit einer ganz anderen Einstellung ins Vorstellungsgespräch gegangen, sondern habe gesagt, ich muss mich jetzt hier nicht, klar, man will sich gut verkaufen, keine Frage, aber ich gehe da jetzt nicht hin und erzähle denen weiß Gott was, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und bin auch offen mit der Erkrankung meiner Tochter umgegangen und habe einfach so gesagt, was ich mitbringe. Und das hat dann irgendwie gepasst und ich habe dann den Job bekommen und hatte auch lange Zeit ein tolles Team und viel Spaß. Und
ja, toll. Das freut mich sehr, dass das so gelungen ist dann. Mhm. Und jetzt mittlerweile hast du aber andere Glücksfelder gefunden, beruflicher Art. Mhm. Magst du dazu auch noch mal was sagen, was dich jetzt gerade interessiert? Hat das immer noch was mit diesem Thema zu tun oder ist das jetzt was ganz anderes, was dich beschäftigt? Wie bist du da im Moment so unterwegs?
Genau, ich bin mittlerweile selbstständig, freiberuflich. Ich bin ja gelernte Journalistin, also als Journalistin bin ich tätig, aber auch als Texterin für verschiedene Unternehmen und schreibe Bücher und lektoriere. Also alles, was so mit Texten zu tun hat, mache ich mittlerweile selbstständig. Habe dann vor 2,5 Jahren den Job gekündigt. Ich unterrichte auch mittlerweile kreatives Schreiben oder gebe Workshops in Unternehmen zum Thema Unternehmenskommunikation. Da habe ich ja vorher lange gearbeitet. Und das sind jetzt einfach so ein Feld, wo ich mich auch so ein bisschen ausprobiere. Ne? Also das Unterrichten zum Beispiel, das hatte ich eigentlich immer ausgeschlossen für mich und habe es dann einfach mal versucht und habe an der Volkshochschule erstmal den ersten Kurs gegeben im kreativen Schreiben, so Wochenendseminare, und das hat erstmal mir total viel Spaß gemacht und auch den Teilnehmern. Also einige haben sich jetzt für den fortlaufenden Kurs nochmal angemeldet, die dabei waren, und habe da total nettes Feedback bekommen, und das ist jetzt auch so ein Feld, was ich jetzt für mich so ein bisschen neu erschlossen habe.
Das klingt nach einem dieser Wege zum Glück, die wir ganz am Anfang mal kurz angesprochen hatten. Aber ich gehe jetzt noch mal 1-2 Schritte zurück, weil wir ja vorhin darüber sprachen, ne? So diese Zeit, wo du ein Gläschen Wein getrunken hattest und erstmal gucken musstest, wo es so hingeht. Und dann natürlich eben auch die familiäre Situation. Wie viel Kraft hat das denn damals dir gekostet? Also auch mentale Kraft, da dann durchzukommen, sozusagen sowohl familiär als auch im Beruf ja Vollgas trotzdem zu geben, obwohl es ja beides eher belastend wahrscheinlich war. Ne?
Ja, also bei mir ist das oft so, dass ich die Belastung oft erst so merke, wenn sie vorbei ist. Also dass ich immer sehr gut in so stressigen Situationen immer sehr gut funktioniere und alles im Blick habe und alles organisiere dann auch für die Familie. Und wenn dann so ein bisschen Ruhe einkehrt, ist dann immer erst der Moment, wo ich dann erstmal merke, so wie belastend das eigentlich war und wie viel Energie mich das gekostet hat. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht so auch diese Situation war, wo mir das so bewusst geworden ist, als ich dann quasi beruflich auch noch das machen sollte, dass ich dann dachte, so nee, das wird mir jetzt gerade alles zu viel und wir sind hier gerade irgendwie so gut durchgekommen und ich muss jetzt irgendwie was ganz anderes machen.
Und du hast gerade gesagt, da gab es so diesen Moment, ne, dass du sagtest, okay, ich kann das jetzt hier nicht machen in diesem Job. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele dann auch eher sagen, okay, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Dann kam eben dieser Moment mit dem Gläschen Wein und Anke kam dazu. Hat das Überwindung gekostet, sowas zu machen? Oder war das total easy für dich, einfach einen Coach zu suchen und das jetzt anzugehen? Weil da ist ja auch Arbeit mit verbunden. Also ja. Es ist ja nicht so, man lässt sich da einfach ein paar Stunden gehen und dann geht's einem gut, sondern da muss man ja auch viel mit sich selber dann arbeiten, mit Anke auch zusammen, ne?
Ja, ich glaube, ja, muss man. Es ist schon sehr intensiv, aber auch sehr hilfreich. Ich glaube, bei mir ist das oft so in so Situationen, da ist dann irgendwann so ein Leidensdruck da, den man vielleicht auch ganz lange wegdrücken kann. Aber ich habe in der Situation einfach gemerkt, ich muss jetzt irgendwie das in die Hand nehmen und ich kann es vielleicht auch nicht alleine machen, sondern ich muss mich irgendwie austauschen und nicht irgendwie mit Freundin oder mit einem Partner, sondern auch mit jemandem, der objektiv vielleicht auch mal auf die ganze Situation guckt und nochmal andere Impulse geben kann.
Und wie hat Anke das gemacht? Also für alle, die jetzt noch kein Coaching bei Anke hatten, ich meine, du kannst die Frage nicht stellen, deswegen mache ich das jetzt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also was hat sie mit dir in dem Fall gemacht?
Also, wo soll ich da anfangen? Ich weiß noch, ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall immer sehr intensive 1,5 Stunden waren, die ich dann zu Anke gegangen bin. Ich glaube, eine Zeit lang so einmal im Monat bis alle 6 Wochen haben wir uns hier zusammengesetzt. Und ja, man geht so vielen Dingen einfach mal auf die Spur, die man vielleicht im Alltag so gar nicht so reflektiert, ne? Also, dass man so selber auch mal spüren kann, was möchte ich denn überhaupt und was sind überhaupt meine Ansprüche. Und also ich glaube, ich bin halt auch so jemand, so ein People-Pleaser, ne? Also dann gerade, wenn man noch Kinder hat, die noch besondere Ansprüche haben und dass man da so gar nicht hinterfragt, was tut mir denn eigentlich gut oder was kann ich mal machen, dass mir halt auch mal Energie gibt und Kraft gibt.
Wie hast du Berit erlebt, Anke? Weißt du das noch?
Ja, ich finde das jetzt gerade so schön, dich so zu beobachten, weil ich das Gefühl habe, dein Selbstraum hat so zugenommen. Also das damals, kann ich mich erinnern, war dieses, was denken die anderen? Was erwarten die anderen? Das war immer die erste Frage, ja. Darf ich das überhaupt denken, so ungefähr? Und fühlen war noch gar nicht, so ungefähr. Diese eigenen Bedürfnisse überhaupt ernst zu nehmen, ja, das war ein ganz wichtiger Schritt, daran erinnere ich mich. Und dem auch wirklich mal Worte zu schenken und Raum zu schenken, erstmal in dir selber und dann das nach außen zu geben. Mhm. Und das wirklich nicht nur beruflich, sondern auch in deine persönlichen Bereiche hinein. Das hat, und wenn ich dich jetzt so sehe und erlebe, da spüre ich richtig, dass dein Selbstraum wirklich Kraft bekommen hat, Energie bekommt. Und wenn ich höre, was du jetzt beruflich auch machst, das ist ja ein selbstwirksamer Ausdruck. Ja? Also das freut mich gerade so, zu spüren, dass das, klar, da ist was passiert an Wandlung. Mhm. Und meine Erfahrung ist eben auch, dass dieser Mut, in die Tiefe zu gehen, das tut ja weh am Anfang. Ja? Also diese unbequemen Grenzen da so genauer anzugucken und dann frage ich das auch noch und so. Ja. Und da wirklich den Mut zu haben, zu sagen, ich möchte das, weil ich weiß, so geht es nicht weiter. Dieser Leidensdruck, von dem du gesprochen hast, ja. Den brauchen wir, nicht alle Menschen brauchen den. Manchen Menschen geht es auch gut und die sagen, ich spüre trotzdem, dass ich nicht bei mir selbst gut verankert bin. Sie leiden vielleicht nicht so. Bei dir war das ja jetzt in massivster Form damals, als wir anfingen. Ne? Und das nehme ich so wahr. Also diese Verwandlung, finde ich, von deinem Wesensraum, das ist für mich deutlich spürbar. Das ist ja wunderbar.
Wie, also jetzt um das Thema Glück nochmal zu kreisen, wie glücklich macht dich denn diese Entwicklung? Eben zu sehen, so dein Kind geht's gut, zumindest so, wie ich das jetzt gerade gehört habe, und dir selbst ja offensichtlich auch, wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten Jahre, wie glücklich macht dich dieser Weg dann auch, den du jetzt dann gegangen bist?
Meistens ziemlich, also meistens mag ich das, was ich mache, sehr gerne. Man muss natürlich auch so ein bisschen diese Unsicherheit der Freiberuflichkeit aushalten können. Das hätte ich jetzt, ne, ich habe jetzt einen Partner, der das sehr unterstützt hat und mich auch ermutigt hat, das zu machen, der ein sicheres Einkommen hat. Weil wenn ich jetzt alleine gewesen wäre mit meinen beiden Kindern und den Hauskredit, Wohnungskredit, den wir am Laufen haben, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Oder wenn mein Mann vielleicht auch noch in einer unsicheren Beschäftigung gewesen wäre, dann wäre das sicherlich nicht so einfach gewesen. Aber insgesamt ist das schon jetzt eine Art und Weise zu arbeiten und zu leben, die, wo ich halt das ganz gut vereinbaren kann mit den Kindern, die ja trotz allem noch immer einigermaßen fordernd sind, auch wenn es sich jetzt stabilisiert hat. Und das sind zum Beispiel auch Themen, diese Gesundheitsthemen, medizinische Themen, die ich jetzt auch im Beruflichen umsetzen kann. Also ich schreibe halt viel für Unternehmen, die auch im Pharmabereich, Gesundheitsbereich sind, das ist schon ein Schwerpunkt auch.
Du bist ja auch dann in diesem Verein, leberkrankes Kind, hast du vorhin gesagt. Genau. Auch ja, gehst ja offensiv damit um, das höre ich jetzt daraus. Ne? Wie gut tut dir das denn auch, offen darüber zu reden, eben über dein eigenes krankes Kind, über das Thema an sich Aufmerksamkeit zu schaffen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch in gewisser Weise vielleicht erleichternd sein kann oder man bekommt eben auch nochmal neue Perspektiven von anderen, denen es ähnlich geht, was einem ja auch wiederum helfen kann. Wie gut tut dir das?
Also mittlerweile gut. Das war am Anfang nicht immer so leicht, weil das ist, wenn man halt ein Baby bekommt, was nicht gesund ist, das ist halt, einerseits hat man die Sorge um das Kind, aber irgendwie ist das auch so ein, ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber wie so ein Stigma irgendwie so, weil man sich auch fragt, was habe ich falsch gemacht, oder man wird auch gefragt, ob man was falsch gemacht hat, was ich Alkohol während der Schwangerschaft getrunken oder, ja, man sucht den Fehler ja dann auch einfach oft bei sich. Ich habe aber auch gemerkt, wenn man sich so öffnet und das und damit offen umgeht, dass es nicht so glatt läuft und dass ein Kind nicht gesund ist oder dass ein Kind andere Herausforderungen einfach hat und dass das Familienleben einfach nicht perfekt ist, dann haben sich mir auch auf einmal ganz viele Leute geöffnet und gesagt, ach ja, und meine Tochter hat aber das und das und mein Sohn hat die und die Probleme, oder geben dann auch einfach ihre eigenen, ja, ihre eigene Unperfektheit an der einen oder anderen Stelle eher zu oder was zugeben oder gehen offener damit um, wenn man sich selber halt auch damit öffnet und sagt, ja, bei mir ist auch nicht alles glatt gelaufen. Das ist ja oft so, wenn, ne, kennt man vielleicht, wenn man mit Freundin zusammensitzt und die erste fängt an, über den Mann zu lästern, dann stimmen auf einmal alle mit ein. Und so ist es ja dann bei anderen Themen vielleicht auch, weil jeder hat ja irgendwas, ne, was nicht glatt läuft.
Ja, jetzt hast du ja die Gabe, gut schreiben zu können, ne? Und ich erinnere mich, dass du damals doch so ein Buch geschrieben hast auch, mhm, über diese Krankheit, oder war, mhm, das mehr über den Prozess in eurer Familie? Magst du da nochmal erzählen? Das war ja, glaube ich, ganz wichtig, auch um für dich diesen Prozess zu verarbeiten, mhm, ein Stück weit.
Ja,
ne?
Genau. Also meine Tochter ist ja 2014 geboren und wurde dann 2015 transplantiert. Und ein Jahr später ist sie dann in die Kita gegangen und dann hatte ich noch so ein bisschen Zeit, als sie dann in der Kita war, und da habe ich mich dann erstmal hingesetzt und habe das alles aufgeschrieben. Also das geht eigentlich, also das Buch, ich bin gerade dabei, das zu überarbeiten nochmal, weil das jetzt quasi 10 Jahre her ist, nochmal neu anzufassen, aber da geht es halt quasi um die Zeit von Geburt bis zu der Transplantation, also ungefähr ein Jahr. Und ich finde das halt hilfreich, auch ja, ich habe natürlich jetzt das Interesse und ja, die Fähigkeit, das dann aufzuschreiben. Da geht vielleicht jeder auch mit anders mit um. Aber mir hat das schon geholfen, das einfach nochmal so zu strukturieren auch einfach. Ne? Und nochmal zu gucken, wie war das denn überhaupt und wann war überhaupt was? Weil wenn man da so in diesem Strudel ist und mit Diagnosen und Krankenhausaufenthalten, dann verliert man ja auch oft einfach den Überblick. Mhm. Deswegen haben wir im Verein zum Beispiel auch, sagen wir immer Leuten, nimmt einfach immer ein Notizbuch mit und schreibt einfach mal so Eindrücke auf. Das muss nicht sein, manche schreiben ja auch nicht gerne, das ist ja auch in Ordnung, aber einfach so Stichpunkte sich zu machen, mit wem spreche ich hier gerade oder wie sieht es hier überhaupt aus, was gibt es für Geräusche im Krankenhaus. Das sind ja auch so Sachen, die, dass man so das so sinnlich irgendwie so verarbeitet und das dann so aufschreibt. Und gerade Eltern, die so Kinder im Krankenhaus haben, das gibt so Geräusche, die man einfach nicht mehr los wird. Ne? Dieses Piepen der Geräte, das brennt sich schon ein. Ne?
Wir haben auch irgendwann mal in einer der letzten Folgen über Momente des Glücks gesprochen. Also dass das Glück nicht unbedingt immer ein dauerhafter Zustand ist, sondern mehr Momente. Wie ist das bei dir und deiner Tochter? Welche Glücksmomente nimmst du da wahr? Und wenn du jetzt immer vielleicht auch nochmal schaust auf die Zeit damals, die ja nicht einfach war, und jetzt sie heute siehst, wie ist das so? Was macht das mit dir, auch deine Tochter dann vielleicht glücklich zu sehen?
Ja, mit ihr ist es halt wirklich so, dass man einfach so die Normalität einfach, ne? Weil man einfach jahrelang auch denkt, mein Gott, wir werden wahrscheinlich nie ein normales Familienleben haben. Wir haben ja das erste Jahr quasi fast getrennt voneinander verbracht, weil sie so oft im Krankenhaus war, dann war immer einer bei ihr. Dann hatten wir noch die Große, die war da gerade mal 2. Das war schon relativ anstrengend, und deswegen sind das einfach so, dass sie sich jetzt, dass sie ihre Hausaufgaben macht, dass sie jetzt auf die weiterführende Schule kommt. Das sind einfach so die Normalität, ne? Das ist einfach das, was man sich immer wünscht, irgendwie, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist. Und das sind wirklich so die kleinen Momente, wo man einfach denkt, so, ach ja, so kann es ja auch sein. Ne?
Und ich habe jetzt gerade so den Gedanken, wie ist es denn der großen, gesunden Schwester gegangen damit, dass die beiden Eltern ja ständig in Sorge waren plötzlich? Ne? Das waren ja wunderbare Jahre, alle happy, alles super, ja, und plötzlich kommt so eine Megakrise ins Leben, ja, und hat sie das auch gut verkraftet? Wie geht's der denn damit? Hat sie jetzt immer Angst um ihre kleine Schwester oder wie ist das bei ihr?
Ja, das ist ganz interessant, weil eigentlich haben die beiden so ein normales Rivalitätsgeschwisterverhältnis, sag ich mal, die streiten sich schon viel. Was einerseits anstrengend ist, aber andererseits auch ja irgendwie der Kleinen ja auch so eine Normalität gibt, nicht immer so in Watte gepackt zu werden, sondern die Große, die fasst die halt auch einfach ganz normal an, wie Geschwister halt so untereinander sind. Da geht es dann auch mal so ein bisschen rauer zu. Oft ist sie eifersüchtig. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, weil die Kleine halt so stark im Mittelpunkt steht. Also das merkt man schon. Aber jetzt ist es so, dass bei der Kleinen steht jetzt noch so ein kleinerer Eingriff an im Juni, ne? So eine kleine Korrektur an ihrer OP-Narbe und als das jetzt zur Sprache kam, da ist die Große schon so ganz besorgt gewesen, hat gesagt, ich möchte mit ins Krankenhaus, wenn sie operiert wird und ich will sie dann da irgendwie begleiten und so. Also wenn es so ernst wird, dann merkt man schon, dass sie sich so Sorgen macht. Ne? Also im Alltag bekriegen die sich und streiten sich, aber wenn es ernst wird, dann halten sie schon irgendwie zusammen.
Ich finde das so ein schöner Aspekt, diese Normalität kann auch einfach glücklich machen. Ne? Also die Normalität rauscht meistens an uns auch wieder vorbei im Alltag. Ne? Es ist alles normal und selbstverständlich. Mhm. Und wenn man dann aber weiß, okay, ne, diese Normalität ist auch nicht selbstverständlich, kann einen das auch glücklich machen. Das finde ich auch sehr beeindruckend und das auch nochmal so für sich ne, mitzunehmen, dass man eben auch über die kleinen Dinge sehr froh sein kann. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt den Zeitpunkt damals, 2014, 2015, vergleichst mit heute, wie sehr bist du auf der Glücksskala nach oben geklettert, kann man das sagen?
ja, sehr, auf jeden Fall. Also klar, das war natürlich einfach eine komplette Ausnahmesituation und das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet, weil es jetzt auch gar keine Risikofaktoren bei uns zum Beispiel gab, warum jetzt unsere Tochter eine Krankheit haben sollte. Also ich war überhaupt keine besorgte Schwangere zum Beispiel. Also ich war immer eher so, ach ja, mein Gott, was soll schon sein? Ich war unter 35, ich habe keinen Alkohol, keine Drogen, ich war nicht übergewichtig. Also es gab gar keine Anzeichen. Ich war da echt eigentlich immer entspannt und umso größer war dann der Schock auch, dass die Krankheit dann auch so schwerwiegend war. Es hat auch lange gedauert, das so überhaupt zu verstehen, was überhaupt los ist. Und ja, es ist manchmal so ein bisschen absurd fast, wenn ich so die Fotos sehe, dass ich manchmal denke, das ist wirklich unser Leben gewesen. Also das kann man sich gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Ne? Das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass man sich das manchmal noch mal so vergegenwärtigen muss, dass das wirklich bei uns passiert ist.
Und habt ihr als Paar da neue Impulse durchbekommen? Also das ist ja eine riesen Herausforderung gewesen, dieses sich ein Jahr lang, also ihr hattet ja wirklich total happy family, ihr wart glücklich mit dem ersten Kind, alle waren gesund, ja so. Und dann dachtet ihr ja, das geht so weiter, das war ja auch eure Idee mit dem zweiten Kind. Ne? Und dann kam der Megaschock so, ja. Und dann habt ihr ja auch eine wahnsinnig schwere Zeit miteinander gehabt, weil ihr euch ja nur noch gekümmert habt. Ja? Also das Selbst, der Selbstraum war ja gen Null. Ja? Also da gab es Funktion, aber kein wirklicher Glücksmomente gibt es sicherlich auch, aber so nicht dieses Zeit, sich selbst zu pflegen vielleicht. Ne? Und dann kam ja dieser Wandel langsam, dass ich das stabilisieren konnte. Und dann habt ihr ja sehr früh, finde ich, angefangen, miteinander auch zu arbeiten. Also an eurer Kommunikation, ja, an eurem Wir-Raum, ne, so zu basteln, dass der wieder nährend wird. Ne, so. Und wie ist das denn jetzt? Hat sich das weiter in eine Entwicklung, also als Paar, also so fließen lassen können? Oder ist das eher so, ja, damals war es wirklich so bedrohlich, da mussten wir was tun, aber jetzt läuft es halt wie bei jeder Familie einfach so? Oder wie ist es da so? Hatte das einen Einfluss? Ja?
Ja, das ist witzig, weil manchmal ist es tatsächlich noch so, dass einer von uns dann sagt, weißt du noch, was Anke damals gesagt hat oder so? Ne? Weil das sind einfach so Situationen, wo man entweder nicht miteinander redet oder aneinander vorbeiredet oder so, ne? Und das hatte, glaube ich, auch gerade meinem Mann damals so geholfen, einfach irgendwie mal zu überlegen, was meint denn jetzt der andere und wie verstehe ich das denn jetzt? Und Dass man so ein bisschen mehr reflektiert und auch so, ja, dem anderen mehr Verständnis einfach entgegenbringt und auch Sachen mal anspricht. Mhm. Ne? Das war ja, ist ja auch dann immer ein bisschen schwierig, ne? Oder ja, das haben wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut hingekriegt.
Ja, das freut mich, das ist ja auch wichtig, ja.
Und Anke hatte ihren Anteil an dem Ganzen mal wieder. Und ich würde sagen, wir sind schon am Ende dieser Folge, ne? Folge Nummer 23 mit Berit. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst
und
so
gerne.
Offen darüber gesprochen hast. Ich fand es sehr interessant und eben auch nochmal, ne, so dieses, dass Normalität einfach auch glücklich machen kann und nicht selbstverständlich ist. Das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Folge definitiv mit und dass mit viel Kraft auch alles irgendwie gut werden kann, im besten Fall. Und von mir war es das. Anke, hast du noch letzte Worte für diese Folge?
Ja, ich danke dir, Berit, wirklich.
Danke
Vielen
dir.
Vielen Dank, dass du das danke hier euch. So erzählst und dass andere daran teilhaben können und hoffentlich Mut finden, auch sich selbst unterstützen zu lassen oder einfach ihre eigenen Wege stimmiger zu gehen. Das ist so ganz wichtig, glaube ich. Vielen Dank.
Danke euch.
Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.